das Ziel von gesellschaftlicher Entwicklung kann ja nicht mal Wachstum, Wachstum sein, weil Wachstum ist ein Mittel zu einem Zweck. Und eigentlich, wenn man sich fragt, worum geht's, ist es ja das Wohlergehen der Menschen. Verstehe ich das Leben auf dem Planeten als eine Ansammlung von Ichs? Ne, und dann guckt jedes Ich für sich, wie es am besten durchkommt. Oder verstehe ich es eben als ein Gefüge? Aber in jeder Struktur gibt es Macht, Interessen, Rollen, Privilegien. Und für diejenigen, die die gerade für sich gebunkert haben, ist es nicht so leicht mit dem Loslassen.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world.
Hallo und herzlich willkommen bei des Pudels Kern. Wir fragen uns in dieser Folge, wie wir die Welt neu denken können. Und wir fragen uns, wer wir in diesem Prozess dann sein wollen. Das nicht nur im Leben, sondern auch in der Kunst. Schaffen wir es irgendwie rauszukommen aus dem materiellen Kontrollzwang, in einen auch mal Platz machen für andere, auch für andere Lebewesen?
Wir fragen uns auch, wie wir aus der Komfortzone in den Bereich kommen, in dem wir wachsen können. Ob persönlich oder als Gesellschaft. Und was neue Musik und das Zuhören damit zu tun haben. Im Pudel gucken wir auf solche Fragen ja gerne aus verschiedenen Perspektiven und in dieser Folge treffen zwei Personen aufeinander, die, wie wir finden, ein besonders schönes Match sind. Cathy Milliken und Maya Göpel.
Professor Dr. Maya Göpel gilt als einer der klügsten Köpfe der Republik, was die Gestaltung der Welt von morgen angeht. Sie ist Expertin für Nachhaltigkeitspolitik und Transformationsforschung, Mitbegründerin der Scientists for Future und ihre Bücher sind Spiegel-Bestseller.
Cathy Milliken ist Oboistin und Komponistin. Sie hat das Ensemble Modern mitbegründet und jahrelang die Education-Abteilung der Berliner Philharmoniker geleitet. Für sie kann neue Musik im Kern sehr eng mit dem Leben und mit der Gesellschaft verbunden sein. Und sie hat uns dazu viele Fragen an Maya Göpel mitgebracht.
Die beiden sind sich hier im Pudel das erste Mal begegnet und wir haben uns an einem sehr schönen sonnigen Morgen zu viert in Berlin-Mitte in einem Gaming-Zentrum getroffen, wo Maya Göpel gerade ihr neues Büro bezogen hat.
Wir sind David Maria Gramse und Elisa Erkelenz und jetzt viel Spaß beim Hören von Des Pudels Kern mit Maya Göpel und Cathy Milliken. Habt ihr uns denn eine Gretchenfrage mitgebracht, irgendwas, was euch gerade beschäftigt und euch nicht mehr loslässt?
Seit länger beschäftige ich mich mit neuer Musik in der Gesellschaft. Also seit ewig im Grunde. Und die Frage hat sich im Laufe von den Jahren ein bisschen geändert und auch meine Sicht darauf und auch mein Tun. Und da ist ein super TED-Talk von Sir Ken Robinson, wo er sagt, meine Güte, wir bilden Menschen aus in einer Zukunft, wo wir selber gar nicht vorkommen. Insofern der beste Weg, jemand auszubilden, ist, denen bewusst zu machen von ihren eigenen Kreativität und ihr eigenes Selbstbewusstsein, wie sie Lösungen suchen.
Ja, das ist spannend, weil ich bin gerade, als ich so mitgedacht habe, die große Frage, die für mich im Raum steht, ist genauso dieses, das menschliche Potenzial. Das fasziniert mich so wahnsinnig, weil ich das Gefühl habe, wir sind so oft übereinander, also über uns selbst hinausgewachsen und so viel in uns angelegt und gleichzeitig auch das Potenzial für Dinge, wo man sich eigentlich nicht träumen lassen würde, dass wir dazu fähig sind. Und deshalb diese Potenzialentfaltung, ne, beim Thema Bildung ist ja eigentlich das. Und ich musste gerade mit der Suche nach der Musik als einer ganz wichtigen Ausdrucksform dran denken, dass ich neulich ein total schönes Gespräch hatte mit Alexander Kluge und wir eben auch darüber gesprochen haben, was bräuchte es in so Bildungsinstitutionen, damit wir uns wieder mehr über den Weg trauen in dem, was an einem positiven Potenzial in uns drin ist. Ne? Und er eben auch klar gemacht hat, dass wir eigentlich vier Formen des Ausdrucks auch haben für diese Verständigung. Das einmal sind so die Zahlenwerk und die Mathematik und dann die Erzählungen und die Geschichten, also das Narrative, aber dann eben auch natürlich das Ikonografische, Symbolhafte. Also wir saßen da mit Herrn Obrist, dem Galeristen, der dann die Bilder natürlich hingehängt hat. Und manchmal sind es ja auch Symbole, die sehr viel auslösen können und bewegen können. Und der vierte Punkt eben die Performance, also all das Künstlerische und das Interagierende und eben auch Körperliche. Und wie stark wir eigentlich zwei von diesen Ausdrucksformen rausgenommen haben, aus dem, von dem wir sagen, dann sind Menschen gut gebildet. Und was das mit uns macht momentan, also im Grunde genommen ein Einrollen von zwei wichtigen Antennen ja mit sich gebracht hat. Weil gerade das Performant und dieses sich frei bewegen und auch das Körperliche uns ja häufig ein guter Kompass sein kann, gerade in Situationen, was wichtig ist. Und das Ikonografische, Symbolhafte, ich muss jetzt an die Architektur denken, die uns auch hier in Berlin-Mitte so ein bisschen umgibt, ja auch viel mit uns macht. Ne? Also wie fühlen wir uns in einem Umfeld, was in einer bestimmten Form gestaltet ist. Also das alles ist bei mir getriggert worden. Aber die Gretchenfrage dahinter ist vielleicht wirklich so dieses, das menschliche Potenzial, wo steht es heute in unserer Wissensgesellschaft?
Ja, also Sie haben es auch per Namen genannt, also das Körperliche, auch die körperliche Erfahrung. Und sehr oft, wenn wir Lösungen suchen, ohne eine wirklich tiefe Erfahrung, also ohne eine wirklich tiefere Recherche in der Materie, ist es sehr schwierig, auch Lösungen erfahrbar zu machen oder wirklich auch anderen zu vermitteln. Ich denke schon, dass wir einige Erfahrungen oder Wege, wie wir Sachen erleben in der Welt, wir müssen das eher ein bisschen zusammenbringen. Wir sitzen oft, wir hören zu, wir schauen zu, wir lesen nach. Aber wenn jemand wirklich aus der Haut spricht, sozusagen, ja, das bringt dann etwas mit sich, was also wirklich einzigartig ist.
Das sucht Cathy Millican auch in ihrer Kunst. Sie macht in kollektiven Kompositionsprojekten auf ziemlich radikale Weise Räume auf. Wie zum Beispiel in dem Projekt Nightshift mit dem Ensemble Modern.
Dort hat das Publikum eine Soundbag unterm Stuhl, raschelt mit Alufolie und soll sich fragen, wie Kunst die Welt, in der wir leben, verändern kann. Die Antworten und Fragen aus dem Publikum wandern in Nightshift zu den Stimmen der SängerInnen auf der Bühne. Die Hierarchien zwischen KünstlerInnen und Publikum werden aufgelöst und die Urheberschaft wird geteilt.
Und daher einfach frage ich mich, wie kann man, wenn man die zum Beispiel einfach die Kunstszene, nehmen wir an, ja, das ist auf die eine Seite gibt es die Kunstszene, die wirklich sehr abgehoben ist, aber toll natürlich, also mit wahnsinniger Erfindung, Abstraktionen, das macht dann ein bisschen natürlich unerreichbare, aber auf der anderen Seite anziehend. Und auf der anderen Seite hat man dann eine performative Kunst, eine einladende Kunst, die aber auch ja, unter verschiedenen Namen, it's a community art, it's a participatory art oder wie wird das dann angenommen? Wann singen wir zu Hause zum Beispiel? Ja, warum singen wir nicht mehr? Wieso kann man also irgendwie eine Art in unser Leben hineinbringen, indem wir miteinander Kunst machen, aber auch Kunst einfach genießen? Ja? Wieso diese Trennwände überall? Und ich bin mir sicher, wenn man also irgendwie nicht so diese Trennwände hat, wenn wir mehr und besser erleben auf der Haut, machen, miteinander, haben wir irgendwie einen besseren Zugang. Wir machen auf. Aber ich bin sehr neugierig auf Ihr Gebiet, weil Sie reden viel über neue Wege suchen. Da bin ich absolut passioniert, leidenschaftlich interessiert zu hören, wie Sie die Welt sehen. Ich bin also nur von der Musik, ja, aber Sie haben einen Blick über die ganze Welt in verschiedenen Arten und Formen.
Ja, im Prinzip ist das lustig, weil das ja ein Weg gewesen ist, den ich gewählt habe, weil ich immer unterschiedliche Antworten gesucht habe und immer eine neue Brille gerne mal aufsetzen wollte, eine andere Perspektive. Und deshalb einmal zwischen dem Wissenschaftlichen und der Anwendung immer hin und her gegangen bin, aber auch im Job dann eben mit sehr unterschiedlichen Perspektiven oder Disziplinen zu tun hatte. Also dann erst im Job zum Beispiel mit Strafrechtlerinnen zusammengearbeitet habe und dann natürlich wieder eine neue Form der Weltaneignung im Grunde genommen verstehen durfte. Und das fand ich so faszinierend, zu merken, dass sich tatsächlich ja auch der Möglichkeitsraum anders darstellt, je nachdem, welche dieser Brillen ich wähle, weil ich einen bestimmten Realitätsausschnitt und einen bestimmten Ausschnitt von für mich relevanten Informationen und Variablen und Denkmustern dann einsetze. Und das Spannende wiederum, wenn wir fragen über Bildungssysteme, ist, dass ich dadurch zum totalen Misfit geworden bin. Also ich habe überhaupt nicht reingepasst in die typischen Exzellenzinitiativen oder Fachbereiche oder die ist jetzt Expertin. Und so ein bisschen Glück eigentlich gehabt, dass jetzt in den letzten 10 Jahren auf einmal die Idee kam, so ein paar Generalistinnen und Generalisten ist vielleicht auch nicht so schlecht. Also die einfach Brillen wechseln können, so, ne? Ja. Und das macht mir einfach auch immer so unfassbar viel Spaß, zu gucken, wie kann ich dann vermitteln, wie kann ich übersetzen oder wie kann man auch Muster entdecken, die in unterschiedlichen Disziplinen vielleicht ähnlich, zum Beispiel über Veränderungen und wie findet die statt und Prozesshaftigkeiten oder wie die Dinge zusammenhängen, denken, aber andere Begriffe draufgeschrieben haben und dann den Eindruck haben, sie kommen gar nicht zusammen. Und deshalb immer wieder dieses Öffnen von dem, was haben wir denn eigentlich für eine Brille aufgesetzt und was schließt die ein und was schließt die aus? Und dann aber auch, wie drücken wir das, was wir gesehen haben, aus? Und deshalb finde ich dieses vorsichtig auch mit den Vokabeln umgehen, bevor man so wütig miteinander werden muss, einmal zu fragen, wie meinst du das eigentlich? Weil wir manchmal ja, wenn eine Person Demokratie sagt oder System sagt, das war im Wissenschaftlichen Beirat globale Umweltveränderung so toll, weil das interdisziplinär besetzt war, dann hat eine Ingenieurin was ganz anderes im Kopf von dem, was sie beschreibt, sehr mechanistisch wahrscheinlich eher, als jetzt eine Psychologin, die dann in einem Familiensystem gelandet ist, wo Emotionen und natürlich hochkomplexe Zusammenhänge eine Rolle spielen oder eben eine biologisch gebildete Person, die dann natürlich an regenerative Zyklen in einem Ökosystem denkt. Und deshalb immer wieder zu gucken, wie schaffen wir das denn eigentlich von einer partikularen, also einer teilweisen Weltsicht wieder ein bisschen zu öffnen. Und damit eben auch die Räume größer zu machen, in denen wir Möglichkeiten finden können.
Also das verstehe ich sehr und ich finde das also wahnsinnig interessant auch zu hören, wie Sie dann sich reinversetzen in die verschiedenen Sprachen, die verschiedenen Vokabeln, die verschiedenen Symbole. Haben Sie ein System entwickelt, die dann wiederum diese Systeme versteht oder näher bringt?
Also ich habe meine Doktorarbeit zu Ideengeschichte in der Ökonomie vor allem gemacht, aber sehr anwendungsorientiert und fand da eben total spannend, dass es eigentlich nur, das nennt sich dann reflexive soziale Theorie, die drüber nachdenkt, was macht meine Theoretisierung eigentlich mit meiner Weltaneignung und der Beschreibung? Und dass das in einem Bereich zum Beispiel sehr positivistisch nennt sich das dann, Wissenschaft gar nicht Teil dessen ist, sondern wird so getan, als könnten wir wirklich neutrale Erklärungen der Welt anbieten und als wären wir auch getrennt von dieser Welt. während, und damit sind wir bei den Performativen, diese ganzen Sozialwissenschaften, die auch konstruktivistisch sich nennen, sagen, wir bauen damit ja auch die Welt in der Form, wie wir mit ihr umgehen, wie wir sie uns erklären und wie wir sie dann durch die Erklärungsmuster auch wiederum wahrnehmen. Und das finde ich für mich die intellektuell viel aufgeklärtere Form und eröffnet uns ja auch in einer lernenden Gesellschaft eigentlich diese Zukunftsoffenheit. Und dieser Wunsch nach Schließung, dieser Wunsch nach Kontrolle, dieser Wunsch nach Reduktion von Komplexität, wie können wir denn jetzt wieder eigentlich Klarheit reinbringen in etwas, was uns so zerbröselt, hat, glaube ich, ganz häufig die Folge, dass wir uns vielleicht dann eine Schablone suchen und an der festhalten. Und das merken wir, glaube ich, auch momentan in der Gesellschaft sehr stark, dass jede Schablone dann im Zweifel nicht ins Wackeln geraten darf, nur weil eine andere Schablone nicht passt. Und dann schubsen wir die andere Schablone lieber weg, anstatt dass wir sagen, hey, wer weiß, vielleicht finden wir Verbindung und können dann mehr sehen oder zumindest den gemeinsamen Raum auch betrachten, anstatt dass wir so voneinander abprallen. Und das Interessante für mich ist, dass ich in der Ökonomie gelandet bin, weil die einfach eine sehr hohe Deutung, also eine sehr starke Deutungshoheit über die Realität bei uns gewonnen hat inzwischen in der Gesellschaft. Und dann eben in der Doktorarbeit geschaut habe, in der Ideengeschichte, dass es unterschiedliche Paradigmen gibt, also auch innerhalb der Ökonomie als eine Form der Weltaneignung oder eine Betrachtung, die im Vordergrund steht, es unterschiedliche Schulen gibt, die mehr oder weniger zum Beispiel diese reflexive Seite drin haben. Und wir sehr stark bei der gelandet sind, die gesagt haben, die Gesellschaft ist wie Naturgesetze und dann ist der Markt primär, ne? Und Menschen sind immer egoistisch. Und dann prallen die auch wie so Billardbälle aneinander ab, ne? Die lernen auch nicht gemeinsam, sondern ihre Präferenzen bleiben erstmal relativ klar. Und das fand ich unheimlich interessant zu überlegen, wie ist denn das passiert? Dass wir im Grunde genommen diesen Raum des menschlichen Werdendürfens und Könnens so klein gemacht haben. Und wenn man dann ideengeschichtlich reinguckt, dann ist das im Rahmen der Aufklärung eine paradigmatische Auseinandersetzung. Also da kam durch diese Aufklärung, durch die Mikroskope, durch diese naturwissenschaftlichen Durchbrüche diese Idee ja auch zustande, wir können die Welt kontrollieren. Ja, wir können sie besser meistern, wir können die Natur uns untertan machen, wir können Prognosen machen, wir machen Ableitungen und quantifizieren. Bedeutet, wir sind nicht so stark von den mystischen Göttererklärungen oder vielleicht der Kirche und der Aristokratie irgendwie abhängig. Das hat was unheimlich Befreiendes, weil da eine ganz andere Anteile in der Bevölkerung auf einmal die Deutungshoheit mit organisiert haben von dem, was möglich ist und nicht. Und trotzdem war diese Suche danach, wie schaffe ich auch sozialwissenschaftliche Fragen und Phänomene, möglichst naturwissenschaftlich kontrolliert in diese Naturgesetze reinzubringen, genau dazu geführt, dass Mathematik, dass diese unheimlich dominant geworden ist als Sprache der Ökonomie. Und das hat natürlich einerseits ganz viel ermöglicht, auf der anderen Seite ganz viel reduziert. Und dann fingen eben an, diese Modellhaftigkeiten gerechnet zu werden. Und dann wurden die Prognosen gemacht und es wird immer so weitergehen. Also das haben wir heute noch. Das heißt, bisher sind wir so und so gewachsen, dann müssen wir so und so wachsen damit. Und dann kommt man in so ganz schnell so wenn, dann. Was aber mit der Lebendigkeit und diesem sich einfach auch mal dem widersetzen, so zu sein wie diese Billardbälle, die in diesem Modell angesehen sind. Oder zu sagen, huch, da ist ja sowas wie Natur auf einmal. Und deshalb ist die Idee, dass wir immer mehr von allem haben, halt auch nicht mehr unbedingt gegeben. Und deshalb finde ich, dass für mich diese Paradigmendenke war immer spannend und die konnte man in unterschiedlichen Disziplinen parallel entdecken. Also es war alles sehr schematisch, sehr ableitbar, sehr linear und sehr in sich geschlossen. Also Menschen waren Monolithen, Organisationen waren Monolithen, in sich geschlossene Einheiten, die dann irgendwie so miteinander aneinander gedotzt sind. Und eigentlich so systemische Paradigmen, die viel mehr gucken, wie verändern sich Beziehungshaftigkeiten und Frequenzen und Dynamiken. Das war etwas, das hat auch geschlummert, aber ist nicht so in den Vordergrund gerutscht. Und da sind wir momentan, glaube ich, an einem Paradigmenwechsel, wo wir merken, wir sind am Ende mit diesem sehr positivistischen, wir müssen mal wieder gucken, was in den Zwischenräumen passiert. Ne?
Wo du die Französische Revolution gerade erwähnt hast, das ist in der Musik ja, gibt es super Analogien dazu auch, oder? Also wenn man sich zum Beispiel die Entwicklung der Akademien dann anguckt und dann gibt es bestimmte Lehrwerke, die entwickelt wurden nach der Französischen Revolution und da hat man gesagt, wir teilen jetzt mal die Art, den Bogen zu benutzen, in 24 verschiedene Stricharten ein. Mhm. Und die lernen wir heute alle noch. Immer noch studieren wir nach diesen Lehrwerken und damit kriegt man super einheitliche Ergebnisse überall auf der Welt, indem man sagt, wir nehmen jetzt Strichart Nummer 13 und dann macht das ganze Orchester sofort dasselbe. Super.
Diese Stricharten heißen dann Détaché, Sautillé, Portato oder Martelet und sind in absoluter Gleichmäßigkeit an verschiedenen Stellen des Bogens auszuführen. Nicolaus Anoncourt schreibt dazu:
Bei der französischen Methode, eine bis in die letzten Einzelheiten durchkonstruierte Vereinheitlichung des musikalischen Stils zu erzielen, ging es darum, die Musik in das politische Gesamtkonzept zu integrieren. Cherubini ließ von den größten Autoritäten der Zeit Schulwerke schreiben, die das neue Ideal der Egalité, also der Gleichmäßigkeit, in der Musik verwirklichen sollten.
Wie sich das perfekt angewendet auf die Musik Mozarts anhört, hört ihr in dieser Interpretation der Sinfonia Concertante.
Es ist sehr schön, was du gesagt hast, also auch in der Bildung, Ausbildung von Musik und wie man dann irgendwo jetzt sucht nach einem anderen Zugang, eine künstlerische, wissenschaftliche Blick. Wir suchen nach neuen Interpretationen, wir suchen nach eine neue Musik. Aber jetzt habe ich eine Frage für Sie, und zwar ein Problem, die mich begleitet und ich glaube vielen, die neue Musik machen heutzutage, also seitdem ich angefangen hatte mit dem Ensemble Moderne 1980, war es immer die Frage, wie vermitteln wir neue Musik? Gut, wieso muss man denn überhaupt eine neue Musik vermitteln? Ist es dann so schwierig? Ist es dann so abstoßend? Ist es dann so, ja? Was ist dann dran, dass man dann vermitteln müsste? Was würden Sie als Tipp geben für jemanden, der sich in einem System befindet, die eher nischhaft erscheint?
Ja, es erinnert mich wieder mit dem Mustersuche so ein bisschen natürlich an die ökologische Frage schon auch. Ne? Also dieses, wenn man sich überlegt, wann die ersten Bücher dazu kamen mit Rachel Carson 1962, Der stumme Frühling. Es hatte ja tatsächlich auch was mit Hören zu tun in dem Moment. Ne? Zu vermitteln, da ist etwas abwesend geworden. In dem Fall hat sie die Klangkulisse durch die Insekten gemeint, also weil es einfach reduziert wurde. Das heißt, wir haben Spieler oder ja, Bläserinnen oder Blechflötistinnen etc. rausgenommen sozusagen und eigentlich ist der Chor ein anderer geworden und damit auch das, was an Musik angeboten werden kann. Und trotzdem wurde ja immer wieder so ein bisschen so getan, als wäre das jetzt kein Phänomen, auf das man zu viel Rücksicht nehmen müsste. Und dieses immer wieder sagen, doch, das ist wichtig und da drückt sich etwas aus und das ist etwas, das in der Realität einen anderen Platz finden sollte, ist vielleicht nicht das Gleiche, aber es geht auch darum zu sagen, wie kann ich eine neue Wahrnehmung im Grunde genommen durch den Kanon durchbrechen, ne? Den Kanon dessen, was ich mir typischerweise angucke und worauf ich typischerweise Rücksicht nehme oder wo ich typischerweise mich hingezogen fühle. Und das Interessante ist ja, dass in vielen dieser Strukturen schon auch Macht und Interessen drin ist. Ich kenne das jetzt aus der Wissenschaft. Ich kann mir vorstellen, dass das natürlich in der Musik auch so ist, oder? Also wenn ich mit einem bestimmten Komponisten jetzt irgendwie groß geworden bin, den besonders gut inszenieren oder dirigieren oder sowas kann oder eine bestimmte Form den Aufbau zu orchestrieren, in meinen eigenen Kompositionen einbauen kann. Also ich glaube, dieses an die Traditionen und an das, was wir gewohnt sind, anzuknüpfen, macht es manchmal leichter. Und deshalb ist immer die Suche, wie schaffe ich denn eigentlich das Neue, also bei unserer Form der Vermittlung, das Neue so mitzubringen, dass es nicht einfach abgespalten wird als etwas, was hier keine Rolle spielt, sondern eine gewisse Resonanz herzustellen mit dem, was sich als normal etabliert hat, aber trotzdem das Normale zu irritieren.
Das macht total Sinn. Das verstehe ich. Und ich glaube, womit ich als, jetzt komme ich in die ältere Generation oder bin, zurück in 1980 gab es ein gewisser, und davor gab es natürlich ein gewisser Widerstand von dem, was vorher war. Und da war also auf jeden Fall die, den Wunsch oder die Notwendigkeit, Tabula Rasa zu machen. Also nichts mehr, was irgendwie Zweiten Weltkrieg, Braun, also irgendwas von dem, was alt war. Und man hat also wirklich dadurch unglaubliche neuartige Systeme, die serielle Technik mit Boulez, dann mit Stockhausen, verschiedene Arten der Punkte, Gruppen, Momente, Organisation von Klängen, wahnsinnige Erneuerungen. Ja? Das war auch begleitet mit einem sehr strengen Vorsatz und was erlaubt war und was nicht erlaubt war. Mhm. Streiten, also bis hin zu streiten. Wie ist es dann heutzutage von Ihrer Sicht aus mit Streitkultur zwischen Disziplinen? Ja? Wie kann man anfangen, mit einer Streitkultur so umzugehen, dass es dann zu einer Offenheit führt?
Ja, das Thema treibt mich total um, weil ich bin ja in eine Streitsituation geraten, was darf Wissenschaft? Ne, das war eine ganz, also auf einer übergeordneten Komponente, weil ich eben sehr stark in die Vermittlung eingestiegen bin und mit Sachbüchern gearbeitet habe, auch viel mit KünstlerInnen zusammengearbeitet habe und wir auch versucht haben, Musik und Inhalte anders zusammenzubringen und dass das durchaus vom Establishment dann als, jetzt hat sie sich exkommuniziert, so jetzt darf sie hier aber nicht mehr mitspielen, auch durchaus dann mal benutzt wurde. So, ne? Und dann ist ja immer die Frage, was haben wir uns denn damit für einen Gefallen getan, dass wir die Grenzen dessen, was erlaubt ist, eigentlich so impermeabel machen. Ne? Also es ist wieder dieses Grenzziehungen und dabei ist ja eigentlich das Neue und das Spannende, das Irritation ist ja immer wieder die Grenzen auch ein Stück weit. Und Frage zu stellen, ohne sie dauernd einzureißen. Also da bin ich auch komplett bei Ihnen. Es braucht ja eine gewisse Stabilisierung, Erwartung, Routinisierung. Entstresst uns alle auch kolossal und erlaubt uns ja auch Energie zu sparen und solche Sachen. Wir müssen nicht jedes Mal morgens aufstehen und denken, wie verstehe ich jetzt die Welt? Ich habe ein bestimmtes Erklärungsmuster, was mich erstmal trägt. Aber trotzdem immer zu sagen, es darf nicht rigide werden, weil Lebendigkeit hat nicht keine Rigidität. Also eines meiner Lieblingsbonmots von 100 Wasser ist, die gerade Linie ist ein Verbrechen an der Menschheit und ich stehe da komplett dahinter. Und trotzdem brauchen wir manche Dinge sehr gerade, damit sie funktionieren im mechanischen Bereich. Aber bitte nicht unbedingt im Lebendigen, weil wir finden ja nichts, was gewachsen ist, was wirklich perfekt gerade sein könnte. Und daher glaube ich, wie finden wir diese Balance, ist ja das Hochspannende. Und wie lassen wir ein ausreichendes Ausmaß an Irritation zu, damit die Lebendigkeit nicht durch Rigidität eingefroren wird und dann irgendwann implodiert. Weil selbst wenn eine Sache sich versucht, durch Rigidität zu stabilisieren, heißt das ja nicht, dass das Umfeld deshalb stillsteht. Und das ist eine ganz interessante, eine liegende Acht wird dafür gewandt als Symbol in den systemischen Denkweisen, die sagen, diese Erneuerung braucht es jedes Mal und es geht immer dahin, dass wir verstetigen, durch Strukturen bauen und dann wird es gehalten, eine Zeit lang funktioniert und irgendwann braucht es halt ein Neuerfinden auch der Strukturen, sonst kracht es zusammen und dann können wir es wieder aufbauen. Und dieses Krachen, das spüren wir ja an vielen Ecken und Enden und eigentlich wäre es ja interessant zu gucken, wenn die Irritationen ausreichen, um zu sagen, man könne Erneuerung treiben, dann schaffen wir es vielleicht ja ohne den Krachmoment und das ist eigentlich, was die Transformationsforschung versucht. Zu sagen, wie schaffen wir es frühzeitiger zu sehen, wo wird etwas nicht mehr resilient, nicht mehr lebendig. Das ist das, was sich hinter dieser Idee von Kipppunkten verbirgt in ökologischen Systemen, sodass die stabilisierenden Feedback-Loops eigentlich nicht mehr gut funktionieren. In der Fachsprache, die kommt aus der Medizin, heißt der Begriff Critical Slowing Down. Also wenn man merkt, dass bestimmte Reaktionen und Puffermomente, wo man auch Störungen wieder auffangen kann, wenn sich das so sehr verlangsamt oder verzögert, sodass man merkt, oh, die Agilität da drin wird eigentlich immer weniger sichtbar und spürbar, dann hat man das Gefühl, okay, es funktioniert nicht mehr gut und dann nähert man sich einem Punkt, wo man weiß, irgendeine wichtige Variable wird demnächst implodieren. Aber in jeder Struktur gibt es Macht, Interessen, Rollen, Privilegien. Und für diejenigen, die gerade sich gebunkert haben, ist es nicht so leicht mit dem Loslassen.
Well, das ist zum ersten Mal sprechen wir heute über Machtstrukturen und Desire for Power und Ängste, auch Irritationen. There's this sort of thing, you know, for the greater good. Ist das etwas, was wir dann akzeptieren alle, that we're doing this for the greater good? Und wann sagt man, okay, here's an irritation, aber for the greater good, wir gehen durch und machen das und das?
Ja, das ist ja das Interessante auch, verstehe ich das Leben auf dem Planeten als eine Ansammlung von Ichs, ne? Und dann guckt jedes Ich für sich, wie es am besten durchkommt. Oder verstehe ich es eben als ein Gefüge? Und da fängt es schon an zu überlegen, wo ist mein Irritationspunkt wahrscheinlich. Also wenn ich die ganze Zeit das Gefühl habe, ich bin die Einzige, die nach mir guckt, nach meinem Wohlergehen guckt, dann bin ich wahrscheinlich früher irritiert und versuche auch früher das wegzuhalten, was eventuell mir Konkurrenz machen könnte. Und dann haben wir das in unserer sehr individualisierenden Kultur, die wir uns die letzten 40 Jahre ja besonders in westlichen Ländern richtig eingetrimmt haben, ja auch als ein Fortschrittsideal gemacht. Dieses Wettrennen, Wettkampf ist es ja schon, zwischen Individuen zu sagen, damit entsteht wenigstens Neuerung, ne? Und gleichzeitig zu überlegen, was macht das aber mit den Individuen und vor allem auch mit dem Gesamtgefüge, ist so ein bisschen aus der Perspektive gerutscht. Weil ich dann auch in meiner Orientierung eher schaue, wie komme ich denn in der Position möglicherweise oben in diesem besagten System und nicht zu gucken, ist vielleicht gar nicht so wichtig, welche Position ich innehabe, solange ich weiß, dass das Gesamte gut gesteuert wird von allen Anteilen. Das ist ja dieses Greater Good,
wovon ja, ich sprach. Ja, und so tritt ein Premierminister zurück in Neuseeland, weil sie sagt, jetzt kann ich nicht mehr für the Greater Good, now it's someone else, ja. Und das ist natürlich toll. Insofern, Ihre Recherche in diese ganze verschiedene Felder ist so wahnsinnig wichtig, finde ich, weil mit diesem Überblick gibt es auf jeden Fall die Chance, dass da etwas vorstoßt, was eine generelle Richtung und etwas, was womöglich auch erfolgreich sein wird für alle verschiedenen Wege, dass die Gesellschaft sich, wo sie sich befindet, wissenschaftlich, künstlerisch, ökonomisch, ökologisch, you know, it's horrific at the moment.
Ich finde das spannend, dass Sie Jacinda Ardern genannt haben, als die Ministerin von Neuseeland, weil es eines der Länder ist, was zum Beispiel eine Well-Being-Economy-Orientierung verabschiedet hat, die versucht haben zu sagen, das Ziel von gesellschaftlicher Entwicklung kann ja nicht mal Wachstum sein, weil Wachstum ist ein Mittel zu einem Zweck. Und eigentlich, wenn man sich fragt, worum geht es eigentlich, ist ja das Wohlergehen der Menschen. So, also dann kann ich davon sprechen, dass wir fortschrittlich sind. Das steht in ungefähr jeder Verfassung, im Grundgesetz, in allen UN-Nachhaltigkeitszielen etc. ja drin. Und dann ist auch das wirtschaftliche Handeln ein Mittel zum Zweck. Und deshalb, da ist natürlich viel mehr dieses, wie gut geht es dem Gesamtgefüge drin. Und wenn man sich die Wellbeing Studies anguckt, also die Forschung dazu, unter welchen Bedingungen fühlen sich Menschen gut und damit auch eine gewisse Zeit sicher und frei. Das ist mir so wichtig heute, ne? Wann fühle ich mich frei? Dann hat das nichts damit zu tun, dass ich weiß, ich kann die anderen stärker wegboxen, weil mir niemand sagen darf, was ich tun kann oder nicht. Sondern das hat mit einer gewissen Verlässlichkeit dessen zu tun, dass die anderen mich so behandeln werden, wie ich es mir auch wünsche. Das ist sehr kategorischer Imperativ, Kant und solche Sachen. Das ist tatsächlich in den Forschungen bestätigt. Also dass ein guter Umgang miteinander, in egal welcher Situation, ein anderes Gefühl von ich bin der Situation gewappnet, mit sich bringt. Und dieses, ich verlasse mich drauf, dass ich gesehen werde, wenn ich selbst gerade nicht mehr für mich sorgen kann, hat einen ganz, ganz wichtigen Anteil. Und deshalb sind so Krisenmomente ja auch hochspannend. Wenn wir überlegen, wann schaffen wir es, aus diesem totalen Konkurrenzteil wieder auszubrechen, sind ja häufig die Momente, wo es für alle so ein bisschen zusammenkracht und jeder erstmal guckt, kann ich was tun? So, ne? Und da kommen wir so ein bisschen auf diese Urinstinkte ja ein Stück weit auch zurück. Es gibt immer auch diejenigen, die sagen, oh, jetzt rette sich, wer kann und ich nehme noch was mit. Aber das ist ja ein kleiner Anteil, ne? Und deshalb immer wieder zu überlegen, welche Aushandlungsmuster, welche Verbindlichkeiten und welche Regeln können zu dieser Freiheit überhaupt führen, dass ich mir auch dann Risiken einzugehen traue, abzuweichen. Und das sind ja dann wieder die Individuen, die irritieren. Ne, und deshalb dieses Verhandeln zwischen Gemeinschaft und individueller Freiheit ist, glaube ich, never ending und wird immer auch ein fortgeschriebener Prozess bleiben müssen, weil sich immer alles auch verändert, inklusive der Rahmenbedingungen. Das heißt, eine Lösung von vorgestern war da eine super Lösung und ist heute das Problem. Und dieses in der Kultur anzusiedeln und zu sagen, das wird so kommen. Und deshalb können wir dich dann dafür feiern, wenn du die Größe hast, frühzeitig deine Lösung wieder loszulassen. Dann bist du Teil der neuen Lösung und nicht der Verlierer oder die Verliererin. Aber in unserer Kultur ist es immer bis zum letzten Moment den Abwehrkampf fechten und an etwas festhalten und dafür all die Macht, die ich wahrscheinlich durch den Erfolg gewonnen habe, bis das andere doch stärker ist und irgendwas implodieren
mit
muss.
Verheerenden Ausgängen, und wie wir sehen.
Exakt, ja, genau. Können. Und deshalb ist dieses, Martin Wolf hat das mal ganz schön, das ist ein FT-Kolumnist, den ich sehr empfehlen kann für alle Leute, die wirklich mit kritischer Ökonomie Lust haben zu sehen, wie man auch Ideen und Ideengeschichte auf gesellschaftliche Interpretation anwendet. Er hat gesagt, wir brauchen ja viel stärker wieder die Identität, nicht von dem, das arbeite ich, das verdiene ich, sondern ich bin Bürgerin irgendwo. Und dann komme ich halt in eine andere Form von Identitätssuche und kann auch mehrere Jobs machen in meinem Lebensspanne. Und da sind wir, Thema Neuseeland, als ich da mal war, vor langer Zeit, habe ich gemerkt, boah, ich fühle mich hier so entspannt und frei. Du triffst am Strand, Leute sind alle total nett und erzählen dir, dass sie einmal Maler waren, dann Schäfer und dann machen sie im Moment dies und jenes und hatten so multiple Arbeitsidentitäten. Und ich kam zurück nach Deutschland und habe 2 Tage überhaupt nicht richtig tief atmen können. Ich hatte so richtig so flache Atmung und dachte, hier passiert ja gar nichts Unvorhergesehenes. Und jedes Mal, wenn du dir überlegst, du machst was Neues, kommt die halbe Welt und interpretiert, ist das jetzt ein Aufstieg, ist das jetzt ein Abstieg? Welche Gründe hat sie denn reingebracht? Ist das jetzt ein legitimer Grund oder nicht? Ja, Mutter, dann darf sie mehr Kinder. Aber beim Vater wird es schon schwierig. Ja, wir sind da in der Care-Orientierung. Aber nicht, wenn das Berufsbild Arzt oder Anwalt ist. Und ich meine, das ist ja absurd. Ne? Diese irgendwie durch so, was darf die eigentlich in einer bestimmten Position wieder versuchen, irgendwie Rigidität einzuzeigen.
Das erinnert mich an eine Geschichte, also welchen Platz nimmt man ein und wie sehr verteidigt man sich diesen Platz und da war dann also ein Mitglied von einem berühmten Orchester und ihm wurde gefragt, ja, jetzt bist du neu aufgenommen in dem Orchester, was für ein Gefühl ist das? Und er sagte, ja, also erstmals natürlich super schön, was für eine Ehre. Und dann gibt es das Tägliche. Und dann hat der andere gefragt, ja, was ist das Tägliche? Ja, also ich muss dann einfach jetzt ein bisschen aushalten, weil meine Kollegen müssen natürlich rüberrücken, damit ich Platz einnehmen kann, ja. Und das ist jetzt so ein gewisser Prozess, ja. Die müssen also ein bisschen Platz machen können. Und das ist natürlich super schön, weil das ist so eine Metapher für vieles, ja. Also wenn man sich vorstellen könnte, dass die Gesellschaft so ist von Menschen, die ständig ein bisschen zur Seite und dann hier zur Seite, weil es wird so verpönt, dass man zur Seite tretet, ja. Und es muss nicht unbedingt sein, dass man etwas abtretet, sondern man tretet zur Seite, es kommt ein anderer, dann tritt er so wahnsinnig irgendwie. Tanzfläche, wie schön. Und das finde ich das schönste Metapher, dass es also wie eine Tanzfläche ist, so mit diesen ständigen Ausweichen und wieder da reinschlüpfen und wie flexibel und schön ist das.
Und dann habe ich nämlich auch Bock, mich zu verändern, ne? Um das mit der anderen Sache. Dann darf ich mich auch ausprobieren und dann muss ich auch nicht Schiss davor haben, wenn ich dir aus Versehen am Anfang auf den Fuß latsche, anstatt so richtig bewusst den Absatz da reinzubohren, damit du wieder gehst. So, ne? Deshalb, ich habe wirklich den Eindruck, dieses Kulturelle, dieses Selbstverständnis von, es ist ein sich entwickelnder Prozess, wir werden alle anders sein. Ne? Ich wollte mein letztes Buch eigentlich erst nennen, Wer wollen wir sein? Also einmal, um klarzumachen, dass heute wirklich viel auf dem Spiel steht. Also wollen wir eine Spezies sein, die sich sehr stark dezimieren wird, weil sie einfach sagt, das, was wir an Lebensgrundlagen haben, reicht eben nicht für 8 bis 10 Milliarden Menschen. Wollen wir total technisch durchdrungen sein oder wollen wir vielleicht den biologischen Anteil uns nochmal wieder stärken und sagen, Technologie sollte dem dienen, dem Lebendigen und es nicht kontrollieren? Also es stehen da wirklich richtig große Richtungsentscheidungen an und wir düdeln so irgendwie ja so Schritt für Schritt so weiter und versuchen so wenig wie möglich da genauer hinzuschauen. Aber auch dieses, wer wollen wir in dem Prozess sein? Also wenn wir das alles mal ernst nehmen und mal an uns ranlassen, wer möchte ich sein? Möchte ich diejenige sein, die sagt, ich sehe nichts, ich höre nichts wie die 3 Affen und ich rede auch mit niemandem, aber ich nutze jetzt meine Power, um die anderen wegzuschubsen und mache eigentlich das Wir immer kleiner, also die, für die ich mich interessiere und suche so Sicherheit? Oder möchte ich diejenige sein, die vielleicht mit ganz viel Sinn und mit ganz viel, es kann auch absolut schief gehen und ich weiß nicht, wie es für mich ausgeht, aber ich tue die Greater Good Sache. Ich versuche einem, ja, einer Sache, die größer ist als mir, ich selbst, ein Stück weit auch zu dienen und da auszuprobieren und da dran zu bleiben und damit auch eine Legitimität natürlich erreichen zu können, die, und damit sind wir bei den Fridays for Future angekommen, dann auch andere mobilisieren kann. Und das konnte diese Akteursgruppe am allerbesten, weil sie einerseits, die haben ja nicht ein Partikularinteresse vertreten, ne? In vielen anderen Streiks geht es dann um eine bestimmte Berufsgruppe, die mehr Einkommen zum Beispiel haben möchte oder eine bestimmte Form von Gesetzgebung für. Und da ging es erstmal darum, lasst uns doch bitte die Lebensgrundlagen für alle erhalten. Und natürlich sind wir die am meisten betroffene Gruppe, wir haben aber auch am wenigsten dazu beigetragen. Und das gibt dir natürlich eine moralische Position, aus der du ganz anders argumentieren kannst. Und auch in jeder Demokratiepolitik, in jeder Gerechtigkeitsdenke und Gesetzgebung ist diese Betroffenen müssen eine Stimme haben. Und die haben sie sich genommen, weil sie sie offiziell in der Demokratie noch nicht bekamen, weil sie noch in der Schule waren und keine Wahlalter, paar schon, paar nicht, erreicht hatten. Und als dann dieses Geht zurück in die Schule kam, zu sagen, nein, wir, also Demokratie heißt eine Stimme erheben dürfen und wenn ihr uns die Wahlurne noch nicht gebt, dann heißt das trotzdem, dass wir diese Stimme in den öffentlichen Raum tragen dürfen. Und das war, glaube ich, das Kraftvolle daran. Und dann auch wirklich das Auffordernde und Aufklärende und Erklärende, warum man eben tatsächlich jetzt diese Schule schwänzt. Das hat ja wie so eine Fackel der Aufklärung dann eben auch in der Gesellschaft gewirkt.
Also ich denke, in der Kunst haben wir das Glück, dass wir metaphorisch sprechen können und wir können geschichtlich oder auch in einer abstrakten Art und Weise, aber wir können erzählen, wir können auch, auch Energien, Imagination, Fantasie verhelfen, dass sie sich freisetzen in Menschen. Und das finde ich auch schon einfach ein Moment, wie können wir das schaffen, dass alle irgendwann einen Moment spüren, wo sie Lust haben, die Balance zu verlieren, ja? You know, als Kind, wenn man im Bus ist und man versucht, ohne zu halten, zu stehen, ja, das ist, wie Spaß das macht.
Ja, und es geht ja nicht mal darum, unbedingt komplett die Balance zu verlieren, sondern dich herauszufordern, ne? Dass du einen nächsten Schritt lernst, eine nächste. Und eigentlich ist das ja etwas, was uns unwahrscheinlich Spaß macht. Wir sind ja nicht gierig im Sinne von, ich will immer mehr haben, aber wir sind natürlich unfassbar neugierig. Und das ist eigentlich eine faszinierende Qualität und das macht uns auch so tollen, puzzellösenden Kreaturen auf diesem Planeten. Und uns zu erlauben, dieses ich weiß etwas nicht, ist ja gleich so ein bisschen so, du weißt es nicht, sondern ich weiß was ja. Noch nicht. Yo. Da ist ein Raum, der ist für mich noch zu erobern. Und ich darf noch mal weiter wachsen. Also und diesen Raum zwischen der Komfortzone und der Panikzone, das ist ja die Wachstumszone so ganz individuell. Und deshalb brauchen wir die anderen, damit wir nicht in die Panikzone kommen, aber aus der Komfortzone rausschubsen können eigentlich nur wir selbst, wenn wir einen Lernmoment haben wollen. Oder eben die Anlässe schaffen. Deshalb finde ich die Kunst so wahnsinnig wichtig und finde ich die Musik so wahnsinnig wichtig, weil die häufig etwas aufschließen kann, was vorher verschlossen gewesen ist, sei es durch Kämpfen ums richtige Vokabular oder anderes. Und diese gemeinsame Reise und sich als das spüren, was uns verbindet, nämlich erstmal alles biologische Wesen leben, das leben will, in lauter von Leben, was leben will, so, ne? Ja. Albert Schweitzer war es, glaube ich.
Das fantastisch ist ja gesagt. Und auch hatten Sie vorhin gesagt, diese kritische Moment, also von Going Slow, also die genaues
Wort. Critical slowing down, ja.
Yeah. Yes, das ist der Moment, wo wir dann auch zuhören. Also das Zuhören ist so wichtig für diesen Momenten, wo etwas natürlich irgendwo nicht im Balance ist, dass man dieses Moment von Nicht-Balance versteht irgendwo, zuhört, mit Körper erfährt, damit man dann auch ganz offen andere Sichtweisen verstehen kann. Sort of a slow thing.
Ja, wenn es nicht ganz so schnell ist, kann ich auch viel spüren, ne? The tacit knowledge auch ansteuern. Ja.
Im Vorgespräch haben wir kurz den Club of Rome berührt. Mhm. Ich meine, dieses große, ich glaube, Grenzen des Wachstums, oder das war 72 oder so. Seitdem liegt eigentlich das alles auf dem Tisch. Wenn wir jetzt bei diesem Slowing Down-Moment war, wo diese Mechanismen nicht mehr gut greifen. Das ist jetzt 50 Jahre her. Reicht das, um die Dinge, diese gewichtigen Dinge, die wir in der Hand haben oder verschieben müssen, zu bewegen? Oder sind wir einfach zu träge?
Ja, auch wir sind unfassbar träge, aber es war ja auch eine Zeit lang sehr viel Energie von denjenigen, die nicht verlieren wollten, reingesteckt worden, das alles zu diskreditieren. Ne? Da waren jetzt die wichtigen, ja auch nochmal Transparenzinitiativen zu zeigen, wie zum Beispiel Exxon Mobil ihre eigenen Berechnungen 72 hatte, die unfassbar treffsicher waren bezüglich dessen, was A, durch Klimaveränderungen passieren wird und wo wir ungefähr heute stehen werden. Und die haben die schön tief in ihre Schubladen versteckt und ganz viel Geld drauf gesetzt, dass man auch die Aussagen von so einem Club of Rome etc. diskreditiert. Das heißt, es ist wahnsinnig viel Arbeit und Energie reingesteckt worden, zu beweisen, es ist wirklich so, anstatt zu sagen, lass mal loslaufen, dann haben wir mehr Zeit. Und das ist mir immer so wichtig, wenn ich wieder die 723. Variante von, die haben ja überhaupt nicht recht gehabt, lese von Leuten, die den Bericht nicht gelesen haben. Das weiß man sofort. Jetzt war Herr Aust gerade das letzte Beispiel, der wieder behauptet hat, die hätten behauptet, wir hätten jetzt kein Öl mehr im Boden. Und ich denke, ach komm, wenigstens die Zusammenfassung, könntest du mal einmal lesen. weil es ging genau darum zu sagen, diese unterschiedlichen komplexen Trends, Ressourcennutzung, damit gekoppelte Verschmutzung, was tut das für ein Nahrungssystem, was hat das für Rückwirkungen auf das Bevölkerungswachstum, was dann wiederum natürlich für den materiellen Durchsatz in der Gesellschaft zur Verfügung ist, was wieder Rückkopplungsschleifen aufs Potenzial für Nahrungsmittelpositionen. Also es war das erste Mal richtig systemisches Denken und Rückkopplungsschleifen von dominanten Trends. Es ging überhaupt nicht um eine Ressource. Und dann zu sagen, es wird diese Feedback-Loops werden uns in eine Beschleunigung bringen, die es dann schwer macht, das zu kontrollieren. So. Und deshalb wird es irgendwann diese Kipppunkte geben, wo dann auf einmal durch das Critical Slowing Down, und das sehen wir bei den Nahrungsketten ja durchaus, also wenn irgendwann eine bestimmte Spezies oder mehrere oder bestimmte Flächen zu klein geworden sind, geht es auf einmal sehr schnell. Und dann ist es genau nicht dieses Lineare, sondern es ist etwas, wo ich spüren muss, ah, wie steil ist die Kurve der Trendveränderung. Und wenn ich heute mit den Kolleginnen und Kollegen im Club of Rome rede und dann immer genau diese Frage, schaffen wir es noch? Wie nah sind wir am Business as usual, was kein gutes Szenario war? Immer wieder zu sagen, können wir endlich, wie schaffen wir es, das Mindset dahin zu verändern, dass es nicht die eine Zahl ist, über die wir diskutieren müssen, sondern dass es die Kurve ist, die endlich abflachen muss. Weil wir werden die eine Zahl nicht finden können. Und Planetary Boundaries ist ein anderer Ansatz gewesen 2009. Die versuchen so ein bisschen zu quantifizieren und sagen, also beim Klima haben wir das mit 450 Parts per Million, da kannst du das ja ganz gut messen, in der Atmosphäre gesagt, bis dahin bleibt es wahrscheinlich stabil, dieses lebendige, sich regenerierende System der Atmosphäre. CO2 einbinden, CO2 freisetzen und so weiter, ist ja ein Lebensstoff. Ist ja nicht böse, aber es muss einfach in der Balance sein. Und so ist das in vielen anderen Ökosystemen auch. Und trotzdem sagen die, wir versuchen, diese Grenzwerte auch zu packen, aber die Warnung ist nicht, so lange an den Grenzwerten rumzuschrauben und dann zu sagen, war ja vor ein paar Jahren auch Climate Gate, die Gletscher schmelzen erst 2065, nicht 63. Da können wir trotzdem was machen, dass sie aufhören zu schmelzen. Also es geht nicht um die Punktlandung. Es geht darum, vor dem Critical Slowing Down den Trend zu drehen, weil uns das den Sicherheitsraum erhöht. Und das waren eben die wichtigen Szenarien damals in dem Club of Rome. Hey, lasst uns doch jetzt einfach anfangen und wir können mit viel Zeitraum, weil wir Menschen mitnehmen wollen, diese Mobilitätssysteme, es war damals schon die Empfehlung, ne, ein erneuerbares Energiesystem, ein nachhaltiges Landwirtschaftssystem, die Orientierung weg von immer mehr haben wollen im Konsum zu Kultur, Kunst, Bildung, Gesundheit, ne, und gute Beziehungen. Also das sagen auch viele Ökonomen, by the way, wenn man Mill liest oder Keynes oder andere. So, das ökonomische Problem ist gelöst, wenn wir genug materiell versorgt sind. Und dann werden wir natürlich alles reinstecken in diese Potenzialentfaltung. Dann fällt es einmal rum im Kreis wieder. Aber wir machen es immer noch nicht. Wir rennen immer noch dem nächsten blöden, größeren Auto hinterher. Und deshalb ist es auch da wieder eine kulturelle und natürlich diese strukturelle Frage, wer wird verlieren, wenn wir das alles verändern? Wie schaffen wir es, die Verlierern einerseits genug Druck zu machen, dass sie uns ernst nehmen? Und ich finde, momentan merkt man bei den Energiekonzernen, ja, ohne eine Kriminalisierung kommen wir wahrscheinlich nicht rum. Ich sage das jetzt mal so, also weil in dem Moment, wo es geht, sich einfach wieder die Taschen voll zu machen und einfach die ganzen Investitionen wieder in die Fossilen zu stecken und einfach zu sagen, oh naja, das mit der Dekarbonisierung haben wir eigentlich gar nicht so richtig ernst gemeint. Gut, dass ihr es noch nicht verbindlich gemacht habt, vielen Dank. Wenn ich vor 2 Jahren noch gesagt habe, oh klasse, unsere große Mission, Da braucht es Regeln und da braucht es dann auch wirklich ein Nachhalten, wo einzelne wenige das große Ganze zu massiv aus Eigeninteressen gefährden. Und trotzdem die Einladung zu machen, jede und jeder, der gerne auf der Seite for Future mitmachen will, willkommen. Es gibt da aber ein paar Grundlagen dafür und die kann man naturwissenschaftlich zumindest in den Bereichen auch sehr gut fundieren.
Well, spannend und schön finde ich, die also verschiedene Autoren, wie zum Beispiel Donna Haraway, die wirklich über Web, also über Relations, über also die Verbindungen spricht. Das ist, ja, Tentakeln, das ist also nicht nur einfach diese Abbrüche, diese Abgründe, aber das ist auch über, also wie Sachen sich verbinden, wie die Sichtweise sich vernetzen. Und da führt es dann auch dazu zu die Frage, wie können wir als Menschen aufhören, nie zu lernen von den Fehlern, ja? Das ist einfach eine irrsinnige Sache, dass man nicht lernt, aber dass wir also auf jeden Fall wirklich in diesem nach vorwärts gehende, verbindende relational world versuchen dann also nicht an diesen Punkten, sondern an die Verbindungen, dass wir dort also Verbesserungen, Erneuerungen, Veränderungen suchen. Ich finde es einfach wunderbar, Sie zuzuhören, weil Sie so eine Sprache haben für alle diese Geschehnisse und Systeme. Also ich finde es also wirklich wunderbar. Ich habe viel gelernt. Vielen Dank.
Gracias a la vida que me ha dado tanto. Me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y días, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos. La voz tan tierna de mi bien amado.
Das war des Pudels Kern. Wir sind Elisa Erkelenz und David Maria Gramse und zu Gast waren heute Kathy Milliken und Maya Göpel.
Die Partner von des Pudels Kern sind die Kölner Philharmonie, das Mozartfest Würzburg, das Festspielhaus Baden-Baden, die Kunstfestspiele Herrenhausen, das Beethovenfest Bonn, BASF Konzerte, das Musikkollegium Winterthur und das Bruckner Jubiläum 2024. Co-Produktionspartner ist WDR 3, das Kulturradio.
Wir danken auch der Rudolf-Augstein-Stiftung und der GVL. Mehr Infos zum Pudel, eine Playlist mit der Musik und alle bisherigen Folgen findet ihr auf Apple, Spotify und auf despudelskern.de.
Mi ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos. Y la casa tuya, tu calle y tu patio.